Willkommen zum DZ Research Podcast. Aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht.
Der Kryptomarkt rund um Bitcoin und Co. hat im vergangenen Jahr und vor allem in den letzten Monaten wieder für einige Schlagzeilen gesorgt. Zum Jahresende 2024 wurde sogar erstmals die Schallmauer von 100.000 US-Dollar durchbrochen, nachdem Donald Trump erneut zum US-Präsidenten gewählt wurde. Was waren die Gründe hierfür und wie geht es am Kryptomarkt weiter? Darüber sprechen wir heute mit Marcel Heinrichsmeier, Analyst im Team Anlagestrategie und Privatkunden. Mein Name ist Oliver Finger, ich bin Analyst im selben Team. Ja, hallo Marcel.
Servus Olli.
Ich habe ja schon erwähnt, bevor wir auf den Einfluss von Trump näher eingehen, warum befindet sich denn der Kryptomarkt schon jetzt seit mehr als 12 Monaten im Aufwind?
Ja, das hat in der Tat mehrere Gründe. Fangen wir mal chronologisch an. Fast auf den Tag genau, vor ungefähr einem Jahr wurden in den USA als erstmals sogenannte Bitcoin-Spot-ETFs aufgelegt. Mhm. Das haben sicherlich auch viele mitbekommen, du bestimmt auch.
Ja.
Genau, war ja auch lange Zeit bis heute in den Medien sehr präsent. Ja. So, gerade bei institutionellen Investoren erfreuen sich eben dieses Anlagevehikel, sage ich mal, nach wie vor großer Beliebtheit. Mhm. So, und warum war denn jetzt eigentlich die Einführung gerade für institutionelle Investoren von so großer Bedeutung? Ja, weil sie damit erstmals eine komfortable, kostengünstige und auch liquide Anlagemöglichkeit hatten, in Bitcoin zu investieren. Ja, in den USA haben sogar einige konservative Pensionsfonds nennenswerte Investitionen in Millionenhöhe in diese ETFs getätigt. Mhm. Ehrlicherweise waren die ETFs jetzt für Privatanleger nicht sonderlich bahnbrechend. So, auf jeden Fall wegen dieser Spot-ETF-Thematik kam dann eben im letzten Frühjahr 2024 der große Hype und der Bitcoin hat damals auch schon eben einen neuen Rekord von etwas über 70.000 US-Dollar erreicht. Mhm. Schauen wir jetzt mal auf die absoluten Zahlen. Die etwas mehr als 10 ETFs verwalten zusammen mittlerweile über 100 Milliarden US-Dollar an Kapital und auch etliche Rekorde wurden gebrochen. Deswegen kann man zusammenfassend auf jeden Fall sagen, dass die Einführung ein voller Erfolg war.
Mhm. Ja, spannend, ja. Wie ging es denn jetzt im letzten Jahr weiter? Ich habe noch das Wort Halving, ne? So heißt das ja im Kopf.
Ja, ganz genau. Ja. In etwa alle 4 Jahre steht eben der sogenannte Bitcoin-Halving im Fokus der Marktteilnehmer. Und ja, Bitcoin erfährt dann immer eine sehr hohe mediale Aufmerksamkeit. Im April war es dann zum 4. Mal wieder soweit. Die Menge der alle etwa 10 Minuten neu in Umlauf gebrachten Bitcoins wurde dann erneut halbiert. So, statt 6,25 Bitcoins pro neu in die Kette angefügten Block erhalten die Miner nur noch 3,125 Bitcoins. Ihr Umsatz halbiert sich also. So, warum gibt es das eigentlich? Ne? Diese Halbierung ist im Bitcoin-Algorithmus verankert, um die Knappheit der Kryptowährung langfristig zu sichern. Auf diese Weise sinkt die Rate der neuen Umlauf gebrachten Bitcoins eben rund alle 4 Jahre, bis ungefähr im Jahr 2140 die Obergrenze von 21 Millionen erreicht sein wird. Warum ist das jetzt immer entscheidend? Ne? So, in der Vergangenheit folgten eben diesem Ereignis regelmäßig wenige Monate später neue Rekordstände. So, zu berücksichtigen ist aber eben bei diesem Muster der Kurshistorie, dass es bei Halving Nummer 2 und 3 immer einige Zeit gedauert hat, bis die Aufwärtsbewegung einsetzte. Na, zunächst gab es nämlich Gewinnmitnahmen bzw. eine Art Konsolidierung. Mhm. Und eben letztes Jahr gab es einen Sonderfaktor, weil es wurde dann erstmalig wenige Wochen zuvor auch schon ein neues Allzeithoch eben vor diesem Event erreicht. Danach gab es aber wieder Gewinnmitnahmen und Konsolidierung, wie es das davor auch schon ein paar Mal gab, bis dann Ende 2024 abermals das Muster eintrat und wieder neue Rekordstände, ich sag mal, die Anhänger jubeln diesen. Blicken wir mal weiter am letzten Jahr, dann gab es eine Kursschwäche im Sommer. Die Gründe dafür waren zum einen geopolitische Faktoren im Nahen Osten, aber vor allem schwache Wirtschaftsdaten, vor allem in den USA, die dann in der Folge immer wieder zu Kurseinbrüchen auch beim Bitcoin führten, aufgrund von Unsicherheit. Darüber hinaus stand eben auch neben dem Beginn des Leitzinssenkungszyklus in der Eurozone sowie der USA vor allem die US-Präsidentschaftswahl im Fokus der Marktteilnehmer. Letztere sorgte eben aufgrund der turbulenten Ereignisse mit dem Attentat auf Donald Trump sowie dem Rücktritt Bidens für enorme Volatilität. Deswegen kann man auch hier zusammenfassend sagen, dass die Sommermonate bis zu den US-Wahlen dann im Herbst für den gesamten Sektor von der Konsolidierung mit leichter Abwärtstendenz geprägt war.
Mhm. Ja, und jetzt hast du ja schon angesprochen, damit wären wir auch schon beim Thema oder dominant dominierenden Thema US-Wahlen, ne? Oder?
Ja, ganz genau. Ja. Ich meine, der Spätsommer und auch der Herbst, die standen dann ganz im Zeichen des US-amerikanischen Präsidentschaftswahlkampfes. Also um die Entwicklung der letzten Monate ein bisschen genauer einzuordnen, ist das eben wichtig, die beiden Haltungen von Trump und auch Harris damals genauer zu beleuchten. Beginnen wir mal mit Kamala Harris. Sie hatte sich in ihrem Wahlkampf ehrlicherweise sehr, sehr unkonkret zum Thema Krypto geäußert. Ja, und die Kryptopolitik der Demokraten in den letzten Jahren kann man durchaus als streng bezeichnen. Daher war die Kryptobranche ihr größtenteils nicht sonderlich angetan. Bei Donald Trump muss man aber sagen, dass das eher seine Haltung im Vergleich zu seiner ersten Amtszeit komplett geändert hat. Mhm. Tatsächlich hat Trump dann auch während seines Wahlkampfes keine Gelegenheit ausgelassen, seine neue Haltung als Kryptopräsident im Vergleich zu seiner ersten Amtszeit im Weißen Haus zu demonstrieren, sei es jetzt durch eine Rede auf einer großen Bitcoin-Konferenz im Sommer oder auch ja, mit dem Bezahlen mit Bitcoin in einer New Yorker Bar. Dementsprechend ist der Bitcoin dann auch in den Wochen und Monaten vor der Wahl schon deutlich wieder gestiegen, weil eben Trump gegen Ende des Wahlkampfs hin bei den ja, wichtigen Wettanbietern einen recht komfortablen Vorsprung vor Kamala Harris hatte. Und jetzt ist es ja sogar so weit gekommen, dass Trump volle Rückendeckung aus dem Kongress hat, quasi freie Hand seine Ankündigungen dann auch in großen Teilen umzusetzen. Dementsprechend hat Bitcoin dann auch auf die Wahl von Trump reagiert. Und so kam es eben zu diesem enormen Kursanstieg des ja, gesamten Kryptomarktes, vor allem im November und auch Anfang Dezember, bis zum Erreichen eines neuen Allzeithochs bei rund 108.000 US-Dollar.
Ich glaube, es ist ja nicht nur Trump, sondern auch Musk, ne? Ist ja auch ja, ein riesen genau. Krypto-Fan, ne? Spielt ja. wahrscheinlich da auch noch rein. Ne?
Das spielt auch eine Rolle, ja.
Ein anderer Punkt, Marcel, ich glaube, ausschlaggebend waren ja aber auch Spekulationen über so eine mögliche Bitcoin-Reserve, also quasi analog zur strategischen Öl- und Goldreserve, oder?
Ja, Thema Nummer eins aktuell, ne? Absolut richtig. Das Thema war ausschlaggebend für den enormen Kursanstieg von Bitcoin vor allem. Trump hatte schon selber angekündigt, staatlich konfiszierte Bitcoins eben nicht mehr verkaufen zu wollen und die USA zum, ja, ich sag mal, Kryptoweltzentrum zu machen. Spannend wird in dem Zusammenhang auch sein, ob der vor einigen Monaten eingebrachte Gesetzentwurf Bitcoin Act of 2024 einer Senatorin eben zur Schaffung einer strategischen Bitcoin-Reserve ganz oder ich sag mal teilweise umgesetzt wird. Der Entwurf schlägt nämlich vor, über einen Zeitraum von ja, 5 Jahren 1 Million Bitcoins zu erwerben und diese dann frühestens nach 20 Jahren wieder zu verkaufen. Und zwar ausschließlich zu dem Zweck, ja, den US-Schuldenberg abzubauen und den US-Dollar zu stärken. Also zur Finanzierung wurde der Verkauf von Goldzertifikaten vorgeschlagen. Ja, das Letztere bleibt mal abzuwarten, da, ich sag mal, eine breite Unterstützung im Kongress zumindest fraglich erscheint. So, die Wettquoten sehen derzeit aber dennoch eine Chance von etwa einem Drittel aktuell, dass Trump in den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit eine Bitcoin-Reserve einführen wird. So, es gibt aber ähnliche Überlegungen zu einer strategischen Bitcoin-Reserve, dann nicht nur auf nationaler Ebene, sondern auch mehrere US-Bundesstaaten haben das Thema auf die Agenda genommen, unter anderem auch größere wie Pennsylvania oder Texas. Deswegen ja, das Thema Bitcoin-Reserve könnte in diesem Jahr durchaus für Volatilität sorgen. Denn eines ist sicher, sollten die USA ein solches Gesetz verabschieden, würde dies den Bitcoin-Kurs stark beflügeln. Umgekehrt könnte aber auch eine Enttäuschung in dieser Hinsicht wiederum zu einem Kursrückgang führen, da der Bitcoin-Kurs eben in den letzten Wochen bereits einige Spekulationen an dieser Art eingepreist hat.
Stimmt es eigentlich, dass nun auch weitere Länder überlegen, auf diesen Zug aufzuspringen?
Ja, ganz genau. Also neben den USA gibt es inzwischen auch in einigen anderen Ländern entsprechende, ich sag mal, Diskussionen. Neben Brasilien, Polen und Großbritannien sind jetzt auch in jüngster Zeit Chile, Tschechien und auch Deutschland hinzugekommen. Hierzulande hat zuletzt FDP-Chef Christian Lindner mit entsprechenden Äußerungen für Schlagzeilen gesorgt. So, sollten die USA voranschreiten, ist es durchaus, sage ich jetzt mal, denkbar, dass andere Staaten nachziehen. In den meisten der genannten Länder sind die Überlegungen aber noch nicht sehr konkret. Der Blick dürfte sich ja jetzt erstmal zunächst auf die USA richten, um zu gucken, was dort passiert.
Mhm. Wie schätzt du das ein? Also, welche weiteren Ansatzpunkte hatten Trump, um die USA, ich sag mal, in Sachen Krypto zum Weltzentrum zu machen, sag ich mal.
Ja, ein sehr wichtiges Thema, das nicht nur für Bitcoin, sondern vor allem für den gesamten Kryptomarkt, ist das Thema Regulierung. Das hat in den USA in den letzten Jahren immer wieder für Turbulenzen gesorgt. Warum? Es gibt bis heute keine klare Regelung, welche Behörde für welche Kryptowährungen zuständig ist und es gibt kein klares Regelwerk. In der Vergangenheit gab es dann immer wieder eine Art Revierkampf zwischen der Börsenaufsicht SEC und der Rohstoffaufsichtsbehörde CFTC. Beide Behörden hatten dann vor allem immer wieder Kryptobörsen wie Coinbase oder Binance im Visier, die dann Gegenstand zahlreicher Klagen waren. Die Vorwürfe lauteten beispielsweise auf den Verkauf der nicht registrierten Wertpapiere oder den Betrieb einer nicht registrierten Börse. So, das führte dann zum einen dazu, dass sogenannte Altcoins, also alternative Kryptowährungen außer Bitcoin, immer wieder enorme Kursverluste hinnehmen mussten, unter anderem, weil sie dann zeitweise an mehreren Börsen auch einfach nicht mehr handelbar waren. Außerdem verließen viele Kryptounternehmen das Land und siedeln sich dann woanders an. So demonstrierte dann auch die US-Börsenaufsicht, SEC, ja, jahrelang ihre strenge Haltung gegenüber Kryptowährungen, indem sie eben keine Bitcoin-Spot-ETFs zuließ, lange Zeit, bis sie durch ein Gerichtsurteil dann mehr oder weniger dazu gezwungen wurde. Okay, was hat sich geändert? Ich meine, derzeit stehen die Zeichen jetzt für eine kryptofreundliche Regulierung in der Zukunft sehr gut, weil es gab schon einige spannende Personalentscheidungen. Mit den ja, kryptofreundlichen Neubesetzungen, zum einen von Paul Atkins als Chef der SEC, der US-Börsenaufsicht, und David Sachs als ja, so eine Art KI- und Kryptobeauftragten im Weißen Haus, sind die ersten Weichen für eine, ja, auf jeden Fall aus Sicht der Kryptoindustrie bessere Zukunft gestellt. Deswegen wurden die Ernennungen auch in der Kryptobranche weitgehend begrüßt. Auch bei der Rohstoffaufsichtsbehörde steht ein Wechsel an und als Nachfolger werden auch mehrere kryptofreundliche Personen gehandelt. Insbesondere die gerade angesprochenen Altcoins konnten deswegen im letzten Quartal zeitweise sehr, sehr stark von diesen Entwicklungen profitieren. Aufgrund dessen hatten nämlich mehrere Kryptobörsen in den letzten Wochen bereits begonnen, den Handel mit mehreren Altcoins wieder aufzunehmen. Und die betroffenen Coins, die reagierten dann daraufhin mit starken Kursgewinnen. Deswegen blicken eigentlich Krypto-Anhänger aktuell mit Zuversicht, ich sag mal, auf eine mögliche neue Ära der US-Regulierung mit klaren Zuständigkeiten und weniger strengen Vorschriften. Anderer Aspekt ist auch, dass dann zum anderen eine Reihe neuer Spot-ETFs auf weitere Kryptowährungen geben könnte. Tatsächlich haben nämlich auch zahlreiche Vermögensverwalter mit ETF-Anträgen auf ja, mehreren Kryptowährungen wie XRP oder Solana dann ja, von sich reden gemacht. Und die können sich auch berechtigte Hoffnungen auf den Erfolg dieser Anträge machen. Daher reagierten auch hier die gerade angesprochenen Kryptowährungen mit enormen Kursgewinnen. Und ich sage mal, im Falle von ja, Zulassungen könnte auch dies dann der Startschuss für eine ja, Zuflüsse aus dem institutionellen Bereich sein.
Klingt ja alles sehr euphorisch. Gibt es denn auch Stolpersteine? Also vielleicht zumindest in näherer Zeit, in diesem Jahr, sage ich mal.
Ja, ich würde hier zwei Aspekte nennen. Zum einen, einerseits ja klar die Möglichkeit, dass die neue US-Kryptopolitik und Regulierung, sag mal, enttäuscht und dass die strategische Bitcoin-Reserve nicht kommt, weil, wie angesprochen, aktuell eben schon sehr viel Positives eingepreist ist im Kurs. Deswegen hätten da Enttäuschungen auf jeden Fall Downside-Potenzial. Ansonsten, die Rendite der 10-jährigen US-Treasuries kletterte ja zuletzt schon recht steil in Richtung der 5%-Marke. Und mit solchen Alternativrenditen hatte der Kryptomarkt ja ehrlicherweise in seiner noch jungen Geschichte bislang kaum zu kämpfen. Ja, deswegen bei aller aktuellen Euphorie rund um die neue US-Administration könnten eben weiter steigende Alternativrenditen in diesem Jahr zumindest zu einem, ja, wie du auch angesprochen hast, Stolperstein oder ich sag mal Bremsklotz für Bitcoin und Co. werden. Und deswegen sollten Investoren auf jeden Fall die Geldpolitik, vor allem der US-Notenbank, aber auch anderer wichtiger Zentralbanken, genau im Auge behalten.
Ist immer ein guter Ratschlag, ne? Genau. Sich genau anzusehen, bevor wir da rein investieren.
So ja. Ist es.
Vielen Dank, Marcel. Das waren wieder mal spannende Einblicke. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal. Ihnen hat der Podcast vom 16. Januar 2025 gefallen? Dann freuen wir uns über ein Abo und Ihre Weiterempfehlung. Die rechtlichen Hinweise finden Sie wie immer in den Shownotes.